Auch wenn ich mal Schwäche zeigen muss, ist mir bei meinen Eltern auch der Kragen geplatzt, weil ich nicht mehr konnte, ja, weil ich nicht mehr die Leistung bringen konnte, sage ich mal, oder weil mir auch manche Sachen gegen den Strich gegangen sind. Damals, wo ich jung war, konnte ich damit aber nicht adäquat damit umgehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist der Timon bei mir. Timon ist 43 Jahre alt und hat schon einige Beziehungen und sogar drei Ehen sozusagen in den Sand gesetzt. Und er sagt, er leide eben auch unter einer diagnostizierten bipolaren Störung und ist sich aber nicht sicher, ob er eben auch noch Bindungsangst hat oder ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und möchte natürlich gerne auch Tipps haben, wie er es jetzt in seiner aktuellen Beziehung, die er gerade wieder hat, einfach besser machen kann. Und genau um diese Themen wird es gleich gehen. Hallo, lieber Timon. Willkommen bei Stahl aber herzlich. Und du hast ja bestimmt einige Folgen gehört und weißt, dass ich immer direkt einsteige, ohne viel Smalltalk. Was ist dir passiert im Leben, sozusagen, dass du jetzt hier sitzt?
Ja, ich wollte mal mit dir darüber sprechen, weil ich leide unter einer bipolaren Störung und das beeinflusst auch mein Beziehungsleben. Also Beziehungen bedeuten für mich halt Nähe und Vertrauen, genau das, was bei einer bipolaren Störung oft schwerfällt.
Bipolare Störung. Mir ist bewusst, was das bedeutet. Ich weiß nicht, ob alle Hörer und Hörerinnen das wissen. Magst du uns gerade mal kurz erklären, was das heißt, eine bipolare Störung zu haben?
Ja, man schwankt in seinen, einfach gesagt, Launen, aber auch man extrem gesagt zwischen einer Depression und einer manischen Phase, das heißt einer Hochphase, in der man begeistert ist oder überbegeistert ist, viel Enthusiasmus hat, aber auch einer Depression, in der man tiefe Depressionen hat und das Gefühl halt einfach hat, sich zurückzuziehen.
Ja, ich denke, das Wichtige, was zu verstehen ist bei der bipolaren Störung, es handelt sich eben nicht um normale Stimmungsschwankungen, die jeder kennt, sondern richtig manische Phasen. Manische Phasen heißt, man verliert ja ein Stück weit auch den Kontakt zur Realität, kommt in einen Zustand der starken Übererregung, ne, alles ist toll, alles ist großartig, ich bin großartig, was kostet die Welt?
Jawohl.
Und schwankt dann wieder in eine depressive Phase. Das ist dann eher die Unterregulierung, da ist man eher untererregt, wo dann Rückzug ist und eben auch Gefühle der Wertlosigkeit.
Jawohl. Und das hat mich eigentlich ein Leben lang halt auch begleitet in Bezug auch zu Beziehungen, in denen man am Anfang auch eine sehr große Hochphase hatte, ja, eine gute Bindung aufbauen konnte, aber dann auch Phasen gab, in denen man einfach sich zurückziehen wollte, in denen man Ruhe gebraucht hat. Und das hat natürlich auch dann Beziehungen beeinflusst, ja. Aber auch die eigene Angst davor, einfach vor solchen Phasen auch was zu verlieren, ja, war sehr eine Belastung für mich gewesen.
Wie lange hast du das denn schon, diese bipolare Erkrankung?
Also diagnostiziert wurde das schon in meiner Pubertät sozusagen, sagen wir mal, gut in der Spätpubertät zwischen 17 und 18 eigentlich, ja, wurde das von einem Arzt diagnostiziert.
Okay, und nimmst du Medikamente?
Ich nehme dafür Medikamente, ja, um das gewissermaßen zu regulieren, aber das schließt nicht aus, dass man trotz allem praktisch diese Stimmungsschwankungen immer auch fühlt trotzdem, ja.
Okay, also die Medikamente dämpfen es bei dir nur, aber du hast trotzdem noch eine ziemliche Amplitude manchmal.
Jawohl, ja.
Und dann gibt es aber auch Phasen, die relativ normal sind.
Die relativ normal sind, ja.
In so einer bist du gerade.
Ja. Ja, in so einer bin ich normal, kann man so sagen. Wie gesagt, es ist momentan der Fall. Deswegen auch bin ich auch bei dir. Es ist momentan, dass ich eine neue Beziehung habe, die gut startet, die ich aber auch gut halten möchte. Und die Frage ist, wie geht man damit um, diese Phase zu halten? Also man ist eher in der Hochphase, es läuft alles gut, aber die Angst auch davor kann es sein, dass durch eigenes Zutun irgendwie das zerbricht.
Verstehe ich dich richtig, Timon? Du hast eigentlich so die Sorge, dass deine psychische Erkrankung dir dazwischen kommt.
Das ist richtig. Die Frage ist natürlich, meinerseits natürlich auch, kommt es von der psychischen Erkrankung? Ist es irgendwas, was aus der Kindheit kommt? Ist es was anderes? Inwieweit ist die Krankheit dafür verantwortlich? Inwieweit bin ich das? Inwieweit ist das mein Charakter? Ja, was kann ich dagegen tun noch? Ja, wo ich sag, ja, man mit der Krankheit, man kann gut mit Medikamenten leben, natürlich auch. Aber im sozialen Aspekt ist es natürlich auch, will man sich auch weiterentwickeln? Was kann man noch tun? Wie kann man sich noch entwickeln, um praktisch dieses soziale Miteinander auch gerade in Beziehungen einfach zu verbessern.
Okay, ich versuche das jetzt nochmal für mich so zu sortieren und auf den Punkt zu bringen. Was du erzählst, ist, also eher so ein bisschen implizit erzählst, dass du befürchtest, dass da vielleicht auch eine gewisse Bindungsangst ist, also dass du irgendwie deine Beziehung immer wieder belastest, weil du dich zurückziehst, weil du dann irgendwie nicht mehr so viel Beziehung haben willst nach einem tollen Start und du dir nicht sicher bist, inwiefern ist das eigentlich eine Folge dieser bipolaren Störung oder könnte es etwas sein, was völlig unabhängig davon existiert? Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig, ja.
Okay.
Genau.
Dann würde ich sagen, werden wir jetzt einfach mal konkret. Wie viele Beziehungen sind denn bei dir so ungefähr schon gescheitert?
Ja, Pi mal Daumen. Mit mir jetzt mit 43 Jahren sind leider auch schon 3 Ehen gescheitert.
3 Ehen?
Ja.
Das hört sich auch schon ein bisschen manisch an, wenn ich richtig, das so sagen darf.
Richtig, das hört sich auch schon etwas negativ an, ja. Plus noch, sagen wir vielleicht zusätzlich nochmal 3 Beziehungen, ja, 3 richtige Beziehungen, ja, die daran gescheitert sind.
Woran denn eigentlich genau? Also versuch's mal konkret zu schildern,
genau,
wie so ein typischer Beziehungsverlauf bei dir abläuft.
Ja, man am Anfang läuft ja alles immer relativ gut, ja, es läuft gut und dann kommt mal eine Phase, in der ich mich zurückziehe, in der ich mich meine eigene Energie brauche oder es einfach nicht schaffe, eigentlich, was ich auch denke, einfach so gut zu performen. Ja, wie ich es möchte. Ja,
okay.
Ich habe einfach nicht die Kraft dazu, so gut zu performen, wie es eigentlich möchte, setzt mich zusätzlich unter Druck und gibt das eine oder andere, es war auch schon die letzten Jahre halt so der Fall, dass ich mich dann aus Beziehungen rausgezogen habe und mich gar nicht mehr gemeldet habe, weil ich gar keine Kraft mehr hatte, um das aufrecht zu erhalten, ja.
Okay, also Timon, jetzt hast du eigentlich was extrem Wichtiges gesagt. Das halte ich für einen der Schlüsselpunkte in deinem Beziehungserleben. Nämlich du hast gesagt, ich kann da nicht mehr so gut performen. Und das bedeutet ja auch, dass du das Gefühl hast, in gewisser Weise performen zu müssen. Dass du dich gar nicht so richtig traust, du selbst zu sein in Beziehungen. Und wenn du jetzt gut drauf bist, wenn du in einer stabilen Phase bist, vielleicht sogar ein klein bisschen manisch, weil so ein bisschen manisch ist ja gar nicht so schlecht, solange es nicht zu krass wird.
Richtig.
Na, dann bist du super gut drauf, was kostet die Welt, dann wow, Charisma und. Aber irgendwann wird es ja auch wieder ein bisschen ruhiger, vielleicht kippt es sogar ein bisschen wieder mehr ins Depressive, dann kommen wieder die Selbstzweifel, dann kommt wieder so ein Rückzugsbedürfnis. Und jetzt hast du aber das Gefühl, nicht das Gefühl, das darf auch sein, das gehört auch zu mir, sondern du hast das Gefühl, du müsstest so einen gewissen Performance-Level aufrechterhalten.
Ja, absolut, ja. Ja, man möchte, ja.
Versuch immer mal ich zu sagen, nicht Mann. Mir fällt auf, du redest immer viel mit Mann.
Ja.
Versuch möglichst zu sagen, ich.
Ich, ja, okay, absolut, ja. Ja, ja, ich möchte ein gewisses Level halten. Ich habe auch einen Anspruch an mich, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe auch einen gewissen Perfektionismus, der auch bei mir eine Rolle spielt, den ich habe. Das sind halt solche Sachen, genau deswegen habe ich gesagt, das sind halt Sachen, die möglicherweise aus der Kindheit kommen. Vielleicht sind die nicht von der Krankheit herrührend, aber so bin ich aufgezogen. Perfektionismus, performen, eine gewisse Leistung bringen, auch in der Beziehung, diese Leistung halten. Und wenn ich das nicht schaffe mit meiner Kraft, verzweifle ich.
Das hört sich nach echt viel Druck an, Timon.
Absolut, das ist Druck, genau.
Das ist Druck. Und ich würde sagen, dieser Druck, also ein Teil deiner Frage, den kann ich dir jetzt schon direkt beantworten, der ist unabhängig von deiner Erkrankung. Du hast ja eben auch schon Andeutung gemacht, das hat was mit deiner Kindheit zu tun, du bist erzogen worden, ne? Also da war ein hoher Leistungsdruck anscheinend bei euch in der Familie, dass man performen muss, dass man liefern muss, dass man Leistung zeigen muss. Das kann natürlich mit ein Stressor gewesen sein, dass diese Erkrankung auch bei dir überhaupt ausgebrochen ist, aber der auch unabhängig von deiner Erkrankung besteht. Und natürlich, wenn ich mich in dich hineinversetze, wenn ich mir vorstelle, ich leide unter einer bipolaren Störung und kann schon alleine aufgrund dessen gar nicht immer so leisten, dann ist der Druck ja gleich mal doppelt.
Richtig, ja. Na? Ja, das fühle ich auch.
Ja, die bipolare Störung gehört zum Kreis der psychischen Erkrankungen und diese Erkrankung ist multifaktoriell. Das heißt, es gibt nicht den einen Grund, warum man darunter erkrankt, sondern mehrere Gründe. Es hat sich gezeigt, dass es eine genetische Komponente gibt. Das heißt, Menschen, die einen bipolaren Verwandten haben, also im nahen Verwandtenumfeld, haben ein erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken, aber die genetische Komponente allein reicht nicht aus. Häufig kommen eben auch biografische Ursachen hinzu, das heißt, wie war die Kindheit, gab es da weitere Stressoren, die eben in der Kindheit aufgetaucht sind, und dann gibt es auch sowas wie aktuelle Stressoren, das heißt zum Beispiel schlechter Schlaf oder Alkohol, Drogen und so weiter können auch Einflussfaktoren sein, die eine bipolare Störung dann eben auch mit auslösen können. Man kann sich die bipolare Störung in etwa wie folgt vorstellen. Normalerweise ist die Psyche wie so ein Thermostat, das heißt, wird immer so ein bisschen reguliert, auch die Stimmungen werden reguliert, gewisse Schwankungen werden ausgeglichen, und bei der bipolaren Störung ist dieser Thermostat sozusagen etwas kaputt. Das heißt, in der Manie sozusagen fährt die Heizung ungebremst hoch, das Gehirn wird von Neurotransmittern wie Dopamin überflutet. Und das bedeutet, dass man in so rauschartige Zustände kommt. Das heißt, man hat mega viel Energie, wahnsinnige, tolle Idee, eine hohe Euphorie. Und das kann dann eben ganz krass auch werden. Das heißt, bis hin zu Wahnvorstellungen, dass die Betroffenen plötzlich glauben, sie wären Jesus und müssten die Welt therapieren, oder dass sie ganz krasse Sachen machen in der manischen Phase, also ganz viel Geld ausgeben, ständig Lokalrunden schmeißen, irrsinnige Anschaffungen machen, wenn es sehr ausgeprägt ist. Und dann gibt es immer wieder den anderen Zustand. Das heißt, die Heizung fällt plötzlich komplett aus. Das ist die Depression, und da ist es eben nicht nur eine Traurigkeit, sondern auch so eine bleierne Schwere, so ein totaler biologischer Stillstand. Hier fehlt plötzlich das ganze Dopamin, auch Serotonin fehlt, und plötzlich ist das ganze innere System auf dem Energiesparmodus mit den ganzen depressiven Symptomen. Und das ist eben eine Erkrankung, die kann man auch nicht mit gutem Willen in den Griff kriegen, sondern ganz gut mit Medikamenten einstellen. Und die Betroffenen müssen eben auch aufpassen, dass sie einen einigermaßen geregelten Lebensstil führen. Und diese Erkrankung ist natürlich auch im unterschiedlich starken Ausmaß da. Die einen haben ganz, ganz krasse Amplituden, bei den anderen ist es nur so eine leichte Manie und eine leichte depressive Verstimmung, also wo es nicht so stark ausgeprägt ist. Wie stark das bei Timon ausgeprägt ist, das weiß ich jetzt noch nicht an dieser Stelle des Gesprächs, aber das wird natürlich auch noch thematisiert werden. Okay, dann frage ich dich jetzt einfach mal, Timon, was glaubst du denn, musst du leisten in einer Beziehung? Also was musst du denn da so liefern? Also was ist denn so dein Selbstbild, wie du sein musst, dein Ideal selbst als Beziehungspartner?
Naja gut, man beschäftigt sich, also ich beschäftige mich auch viel mit Psychologie, auch mit Paartherapie und mit solchen Dingen, um natürlich sich da zu verbessern. Ja, das ist immer mein Anspruch auch. Und für den Partner da zu sein, ja, das Richtige im richtigen Moment zu machen, ja. Ja, was muss man machen? Das ist eine gute Frage, ja, um einfach keinen Konfliktenraum zu geben, ja.
Oh je. Das hört sich so anstrengend an.
Ja, es ist auch so anstrengend, wie es sich anhört.
Also Timon, das heißt ja im Grunde genommen, dass du fast die hundertprozentige Verantwortung dafür übernimmst, dass die Beziehung zu deiner Partnerin gelingt. Du musst dich richtig verhalten, du musst Konflikte vermeiden, du musst irgendwie wahrscheinlich auch noch gut drauf sein, gut gelaunt sein, ihre Bedürfnisse rechtzeitig erkennen und rechtzeitig erfüllen und so weiter und so fort.
Das ist, ja, das ist richtig. Ich weiß aber andererseits, das ist auch natürlich, dass man eigentlich so sein sollte, wie man ist, um einfach frei zu sein. Ja? Und dieses beide zu kombinieren, ist schwer.
Theoretisch ist dir klar, dass du eigentlich auch du selbst sein dürftest, müsstest in der Beziehung, um dich auch irgendwo auch ein bisschen auch noch frei zu fühlen in der Beziehung, aber das ist nicht, was du lebst.
Das ist nicht das, was ich leben kann. Ja.
Ja, was wäre denn, wenn du jetzt mal so der echte Timo wärst? Hast du davon überhaupt eine Vorstellung, wer du wärst, wenn du nicht performen müsstest?
Ja, wäre ich sicher auch jemand, ja. Und ich bin auch schon mal so eine Beziehung eingegangen, in der ich das machen konnte, aber diese Person nicht wirklich geliebt habe. Aber ich konnte so sein, wie ich bin. Dann war ich in dem anderen Dilemma, dass ich die Person halt nicht geliebt habe.
Das hat dir dann Freiheit gegeben.
Genau, das hat mir Freiheit gegeben, zu sein, wie ich bin. Andererseits, um auf deine Frage zurückzukommen, so sein, wie man ist, zu einer Person, die man liebt, die man von Herzen liebt. Man hat Angst vor Ablehnung.
Ja? Du hast Angst vor Ablehnung?
Ja, ja. Okay. Vor Ablehnung, vielleicht vor Verlustängsten, dass sich die Person von einem abwendet, wenn man so ist, wie man ist oder Schwäche zeigt. Ja.
Okay, also im Grunde ist ja dein Problem das Problem, was ganz, ganz viele Menschen haben. Und das existiert aus meiner Sicht unabhängig von der bipolaren Erkrankung, aber wird durch sie noch verstärkt. Nämlich das Gefühl, ich genüge nicht, wie ich bin. Also muss ich mich anstrengen, um geliebt zu werden. Beziehungsweise ich muss deine Erwartungen erfüllen, um geliebt zu werden.
Richtig, ja. Das ist irgendwie was Tiefes in meinem Herzen, ja.
Genau. Und das, denke ich, wird durch die bipolare Erkrankung verstärkt in dem Sinne. Und dann habe ich noch diese manischen Schübe und dann ab und zu wieder einen depressiven Absturz. Also ich genüge ja wirklich nicht, wie ich bin. Ich bin da ja teilweise eine Zumutung oder irgendwie sowas, was so in diese Richtung geht, von den Gedanken her.
Absolut, ja.
Also es ist so ein bisschen obendrauf noch so eine zweite Packung, vermute ich. Denn es hört sich für mich so an, dass dieses mangelnde Selbstwertgefühl nicht eine Folge deiner Erkrankung ist, sondern dass das schon vorher da war, weil du hast Andeutung gemacht, dass sehr viel Leistungsdruck in deinem Elternhaus war. Ja. Kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, wie das bei euch zu Hause zuging?
Ja, absolut. Natürlich, also ich kann dazu sagen, zu meiner familiären Historie ist es so, ich bin halt ein Einzelkind, ja, und es hat sich alles auf mich konzentriert. Ja, meine Eltern wollten was aus mir machen, ja, haben auch bis ins jugendliche Alter oder bis zu meinem Beruf haben sie gesagt, mir gesagt, wenn sie nicht wären, hätte ich es nur nicht so weit gepackt. Sie haben mich immer angespornt, mach dies, mach jenes, lern was. Ja, ich musste auch in der Schule, ja, was heißt musste, es wurden gute Leistungen natürlich erwartet, ja. Und das hat man halt auch immer so erfüllt. Für mich war das jetzt nichts Ungewöhnliches, ja, weil ich habe das, ja, ich habe gesagt, okay, wenn man Leistungen bringt, dann ist man auch, kriegt man Anerkennung, man schafft es zu was, ja.
Du hast dich im Grunde von Anfang an angepasst den elterlichen Erwartungen. Du hast auch nicht rebelliert, sondern du hast es dir zu eigen gemacht. Ja, was deine Eltern von dir erwartet haben, hast du dir zum eigenen Maßstab dann auch gemacht.
Im Großen und Ganzen, ja, genau. Das ist das, was in mir drin ist, von klein auf. Natürlich gab es in der Jugend auch Rebellion oder dass ich mal dagegen gegangen bin und so. Ja, da sind ja dann auch meine Eltern hingekommen, okay, vielleicht stimmt was mit mir nicht. Da sind wir ja dann auf die bipolare Störung gekommen. Aber ja, ich habe natürlich immer versucht, meinen eigenen Willen irgendwie aber das gab oft, sehr oft Ärger und Konflikte, ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass man, wenn man Leistung bringt, einfach Konflikten einfach aus dem Weg gehen kann. Und dazu bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja,
ja, ja, ja. Das ist also voll deine Selbstschutzstrategie, ja. Ist Leistung erbringen und für Harmonie sorgen, um eben nicht auf Ablehnung zu stoßen.
Jawohl.
Ich frage mal umgekehrt. Also für mich fühlt sich das so an, dass du ja nicht als Kind die Botschaft hattest, wir lieben dich so, wie du bist. Einfach für das, was du bist.
Ja, kann man rückblickend eigentlich so sagen. Ja, richtig.
Also du fühlst dich eigentlich nicht von deinen Eltern nicht bedingungslos geliebt.
Ja, richtig. Ja, genau. Es wäre mir im Rückblick zu sehen, kann ich das definitiv sagen. Es wäre mir froh, einfach irgendwas mehr Freies zu haben. Ja, einfach freier zu sein. Ja, sich selbst entfalten zu können und dass nicht die Leistung wichtig ist, sondern das Gefühl, ja, wie man sich fühlt.
Richtig. Da war wenig Freiheit, weil da so viele autoritäre Grenzen waren. So höre ich das raus in deinem
Elternhaus. Richtig, kann man so sagen. Jawohl.
Und vor allen Dingen hat es so ein bisschen die echte Verbindung gefehlt. Also echte Verbindung heißt ja, ich werde gesehen, wie ich bin. Mhm. Und dafür werde ich geliebt. Und ich darf so sein, wie ich bin. Du warst ja immer nur so ein bisschen in, ich sag mal, partieller Verbundenheit mit deinen Eltern, nämlich unter der Bedingung, dass du ein guter Schüler warst, unter der Bedingung, dass du dich angepasst hast, nicht rebelliert hast, bist du mit deinen Eltern klargekommen.
Jawohl, genau.
Aber nicht unter der Bedingung, dass du einfach mal du selbst sein durftest.
Das ist richtig, jawohl, ja.
Und das steckt tief in dir drin.
Ja. Also lieb sein war die Prämisse, also schon als kleines Kind, wenn man sagt, das Kind bleibt lieb sein, dann ist alles gut, ja, und keine Selbstentfaltung, ja. Ja, das, genau, so bin ich leider geprägt, ja.
Richtig, und das sitzt auch richtig tief in dir drin, ne?
Absolut, ja.
Und das ist ja das Programm, was du mit in deine heutigen Beziehungen nimmst.
Das nehme ich mit, ja.
Und ich merke, du bist auch sehr stark damit identifiziert. Also du glaubst es auch wirklich, ne? Weil du das ja so gelernt hast. Du glaubst wirklich, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht lieb haben.
Ja, das ist richtig, so wie ich wirklich bin. Und da tritt ja wieder die Krankheit ins Spiel. Wenn man mal ein bisschen schwächer ist, Schwäche zeigt, dann kann man mich nicht lieb haben. Das ist so, ja. Genau.
Wie sind denn deine Eltern mit dieser psychischen Erkrankung umgegangen?
Wie sind sie damit umgegangen? Ja, sie muss, also mit der psychischen Erkrankung, also die bipolare Störung, sie mussten sie halt akzeptieren. Das ist klar. Eigentlich haben sie mich ja zum Psychologen geschickt oder zum Psychiater, um das zu diagnostizieren, weil sie gedacht haben, da ist was nicht in Ordnung. Haben das aber auch schon akzeptiert, aber ich habe dann auch im zunehmenden Alter, klar, gab es auch mehr Konflikte mit meinen Eltern. Auch wenn ich mal Schwäche zeigen muss, ist mir bei meinen Eltern auch der Kragen geplatzt, weil ich nicht mehr konnte, ja, weil ich nicht mehr die Leistung bringen konnte, sage ich mal, oder weil mir auch manche Sachen gegen den Strich gegangen sind. Damals, wo ich jung war, konnte ich damit aber nicht adäquat damit umgehen. Und es ist oftmals zu Konflikten und Auseinandersetzungen mit meinen Eltern gekommen, die damit auch dann überfordert waren. Ja, also dieses Konfliktmanagement, wo ich dann in schwachen Momenten dann mal geplatzt bin, war sehr schwierig.
Verstehe ich das richtig? Du kannst, also du hast es ja wohl nicht richtig gelernt, du kannst irgendwie nicht einen Konflikt noch freundlich ansprechen oder normal ansprechen, sondern du schluckst ewig lange runter und irgendwann explodierst du und dann flippst du richtig aus.
Ja, das war damals der Fall gewesen, auch in meiner Jugend mit meinen Eltern. Auch in Beziehungen war das der Fall gewesen, in frühen Beziehungen. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, versuche immer noch damit umzugehen. Klar, man schluckt viel runter, das ist aber nicht gut, das habe ich auch gelernt. Ich habe jetzt versucht die letzten Jahre, wie geht man mit Konflikten richtig um? Wie kann man das richtig ansprechen? Ja, wie kann man da einen Konsens finden?
Also, ich versuche das immer für mich so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Du bist schon ein Performer, du versuchst Konflikte zu vermeiden, aber es gibt durchaus Momente, wo du Konflikte hast, auch in deinen Paarbeziehungen. Und wenn ich das richtig verstehe, sagst du, aber dann wird es zu krass von meiner Seite aus. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es wird zu krass. Also das ist dann so der Punkt, dass ich mich dann eher gelernt habe, die letzten Jahre aus solchen Sachen eher zurückzuziehen und ziehe mich zurück, als um den Konflikt zu lösen, sage ich jetzt mal. Und das sind auch noch solche Rückzugssachen, weil auch gerade wenn man jetzt praktisch in der Depression ist, es gibt Sachen, die einen wehtun, Verletzungen, Leid, ja, und habe gemerkt, ich kann vielleicht noch nicht richtig mit einer Konfliktlösung umgehen und ziehe mich lieber zurück, anstatt den Konflikt zu suchen. Ist auch nicht korrekt, ja.
Also verstehe ich das richtig? Du willst eigentlich angepasst sein und performen und alles richtig machen, aber vor allen Dingen, wenn du in einer depressiven Phase bist, gelingt dir das gar nicht immer und dann fängst du eben doch Konflikte an. Du sagtest eben, du hättest schon viele Menschen eben auch sehr verletzt.
Jawohl, natürlich, klar. Ja, weil das Leid halt auch sehr, sehr groß ist oder der Schmerz groß ist oder höher ist in der depressiven Phase, ja, und dadurch durch das Konfliktmanagement man auch dann vielleicht sein Gegenüber mehr verletzt, ja, genau. Ja. Mhm. Oder die Schuld am Gegenüber sucht.
Das steht ja eigentlich dann so im Widerspruch zu dem, was dir beigebracht wurde und zu dem, was du eigentlich willst, so der angepasste, nette Junge zu sein oder Mann. Und dann aber kannst du auch mal, wie würdest du sagen, dann kann ich manchmal auch gemein werden oder kann ich manchmal sehr verletzend werden. Also wie würdest du es formulieren?
Ja, natürlich, klar. Aber das versuche ich ja zu vermeiden. In der Hinsicht bin ich ein Vermeider und versuche halt, also das ist meine Strategie, die ich momentan fahre, sowas zu vermeiden mit Rückzug.
Okay, ja. Dann noch mehr Rückzug, aber dann wird vielleicht das Pulverfass noch ein bisschen krasser, weil was ich daraus ja höre ist und was ich auch ganz normal finde, du unterdrückst deine Wut und deinen Frust eigentlich ganz schön viel.
Ja, kann man so sagen.
Und
ja.
Ab und zu, vor allem, wenn du in einer depressiven Phase bist, dann fliegt mal der Deckel hoch, ja. Dann ist zu viel Druck auf dem Kessel. Aber daraus spricht ja, dass du dir eigentlich normal gar nicht die Erlaubnis gibst, dass dir mal was nicht passt, dass du mal eine Grenze setzt, dass du vielleicht auch mal wütend bist.
Ja, das ist richtig. Das fällt mir sehr schwer, damit umzugehen. Theoretisch weiß ich das, dass es so ist. Ich krieg's aber, wie gesagt, doch nicht richtig umgesetzt. Ja, ich weiß, dass man bei Sachen, die einem nicht passen, oder dass man einfach mal seine Meinung äußern kann, auch wenn sie eine andere ist. Ja, aber das in dem richtigen Rahmen zu bringen, fällt mir noch sehr schwer. Oder ich bin dabei, das Ganze umzusetzen.
Ja, ich verstehe das. Ja. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor und widersprich mir bitte, wenn ich das jetzt irgendwie falsch verstanden habe. Also deine Kindheit war geprägt davon, du musst funktionieren, ja?
Jawohl.
Mhm. Und am besten Konflikte vermeiden, weil das wird dann immer sehr unschön mit deinen Eltern, richtig? Richtig. Also hast du nie gelernt, wie ein gesunder Konflikt geht?
Ja, kann man so sagen.
Ja, hast du nicht gelernt. So. Jetzt entwickelst du diese Störung, die wahrscheinlich ja auch mit im Zusammenhang mit deinem Elternhaus steht, nicht allein, das hat ja auch genetische Faktoren und, es ist multifaktoriell. So, aber dein Elternhaus wird ja schon ein bisschen was zu beigetragen haben. Und dann hast du ab und zu depressive Phasen und dann lässt du alles raus, ne?
Ja.
Was du dir sonst immer verkniffen hast.
Ja.
auch mal die ganze Scheißwut auf deine Eltern.
Absolut, ja. Ja, ja.
Dann kriegen sie mal richtig einen von Latz geknallt. Das geht aber vor allem in der depressiven Phase, weil dann deine Selbstkontrolle wahrscheinlich nicht mehr so gut funktioniert.
Ja, absolut.
Richtig. Aber immerhin gibt die depressive Phase dir die Erlaubnis, mal endlich einen rauszuhauen.
Mhm. Ja, genau.
Na, irgendwie ja auch geil.
Ja, ja, stimmt. Ist einfach irgendwie, ein bisschen, ja,
na, löst, endlich mal, bisschen, ja. Löst was. Na, ja. Endlich mal Druck vom Kessel.
Richtig.
Ja. So. Okay, und jetzt bist du dabei, zu versuchen, irgendwie einen gesunden Umgang mit Konflikten zu finden.
Ja, ja. Muss ich, ja. Das ist, also es ist mir halt wichtig, ja, in meinem Alter, irgendwann muss es mal funktionieren, irgendwann muss man mal so entwickelt sein, um einfach, es ist leider so, das ist ja dann auch wieder widersprüchlich, wenn ich sage, ja, dass jetzt mal alles richtig läuft oder jetzt mal alles richtig machen, ist ja das ja, genau, dann wird man sagen, ja, haben wir doch gesagt, mach doch alles richtig, ja.
Kimon, ich kann dir jetzt schon sagen, das ist der falsche Ansatz.
Okay, okay.
Aber dafür bist du ja hier.
Genau.
Weil du machst mehr des Gleichen. Du baust hier wieder so einen Druck auf.
Ja, absolut. Ja, das ist.
Du machst hier so ein Ideal selbst von dir selbst. Ne? Das wäre jetzt der ideale Timo, der auch ideal Konflikte ansprechen kann, der ideal in der Spur läuft, der ideal, was weiß ich, die Wünsche seiner jeweiligen Freundin erfüllt und so weiter und so fort. Und damit baust du wieder so einen Druckkessel für dich auf.
Ja, fühle ich auch. Ja.
Fühlst du auch, ne?
Ja, ja, ja.
Und ich denke so, das kann doch gar nicht gut gehen. Wie kann man, wenn man sich selber so viel Druck macht, so viel sich selber schon Grenzen setzt, wie soll man dann eine Beziehung überstehen? Das ist doch viel zu anstrengend.
Ja, das ist die Frage, die ich mir auch stelle, ja.
Aber wenn ich dir das jetzt nochmal gerade so spiegel, hättest du eine Idee, welche innere Einstellung, welche Haltung dir und deinen Beziehungen besser tun könnte?
Ja, ich weiß natürlich auch, dass es einfach, sei einfach wie du selbst, sei einfach natürlich und okay. Man kann auch Schwäche zeigen, ja. Es ist jetzt, also Schwäche zu zeigen oder beziehungsweise irgendwas ja zu haben, ist jetzt kein Nachteil für die Beziehung, ja, sondern kann auch eine Beziehung stärken. So versuche ich das zu sehen.
Ja, aber Timon, das hört sich im Grunde nicht viel anders an, als was du vorher gesagt hast. Und zwar nur auf eine andere Ebene, weil du hast ja vorher gesagt, ich will dann alles richtig machen. Und jetzt sagst du eigentlich das Gleiche, wenn ich selbst bin, auch da, das muss man richtig machen. Dann zeigt man mal eine Schwäche, ne? Dann steht man mal so zu seiner Meinung. Das stimmt ja auch alles, aber es klingt genauso ein bisschen weit weg von dir selber.
Ja.
Also ja. Es klingt für mich so, wie wenn du auch von ich bin ich selbst so eine Art angelesenes Idealbild hat. Ach so, das habe ich da gelesen, so ist das, wenn man selbst ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es fühlt sich nicht so richtig so ich.
Ich verstehe.
Verstehst du?
Ja. Vielleicht muss ich das einfach noch lernen. Ich bin wahrscheinlich noch nicht so weit, ja. Deswegen bin ich auch bei dir, deswegen bin ich auch auf der nicht verzweifelten Suche oder auf der Suche nach mir selber, ja.
Ja, absolut. Und das ist auch ganz toll, dass du das machst. Ich glaube, der erste Schritt für dich wäre einfach mal, also wirklich zu atmen, so mit der Atmung, so mal so tief ein- und ausatmest und mal so richtig auch durch die Atmung versuchst mal den Druck abfließen zu lassen. Kannst du es gerade mal versuchen, so ein bisschen mitzumachen? Und dir einfach mal so innerlich, so auch versuchst, so ein bisschen zu sagen und zu fühlen, ich darf ich sein.
Ja, das ist einfach ein gutes Gefühl. Also ich darf einfach mal ich sein, ja. Ja.
Und dazu würde ja gehören alles. Ne? Zu mir gehört auch, dass ich ab und zu manische Phasen habe. Zu mir gehört, dass ich ab und zu in eine depressive Verstimmung reingehe und dann ein bisschen mehr Rückzug brauche. zu mir gehört, dass ich Konflikte nicht immer so richtig gut ansprechen kann. Ich gebe mir Mühe, ne, aber es gelingt mir nicht immer.
Ja.
Zu mir gehört, dass ich immer das Gefühl habe, ich müsste liefern. Zu mir gehört, dass mein Selbstwertgefühl nicht immer so ganz stabil ist. Zu mir gehört, und jetzt kommen mal die ganzen schönen Eigenschaften, und so gut kenne ich dich noch gar nicht, aber das, was ich jetzt hier erlebe, zu mir gehört, dass ich sehr lebendig bin. Zu mir gehört, dass ich sehr lustig sein kann. Zu mir gehört, dass ich irgendwie auch das Leben liebe. Ich rate das jetzt so ein bisschen, wie du zu mir rüberkommst.
Ja, 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 ja. Da hast du durchaus recht.
Dass ich viel Energie habe. Zu mir gehört, dass ich ein guter Kerl bin, der sich unheimlich bemüht. Na, zu mir, ja, so.
Richtig, ja.
Also dieses Gesamtpaket Timon, zu dem einfach mal Ja zu sagen.
Okay.
Ohne in die eine oder andere Richtung performen zu müssen. Also, sondern einfach sich mal bewusst zu machen, was gehört eigentlich zu mir, und dir innerlich die Erlaubnis zu geben, dass das auch da sein darf, dass du nicht ständig gegen dich arbeiten musst, ja. Und zwar auch mit den Seiten, die du nicht so gut an dir findest.
Ja, okay. Ja, was diese Akte zu akzeptieren, ja.
Was geht gerade in dir vor?
Ja, ja, ja. Ich muss gerade schlucken bei dem Satz, wo du sagtest, die schlechten Seiten zu akzeptieren. Ja, das fällt mir sicher ein bisschen schwer. Ja.
Habe ich wirklich schlechte Seiten?
Nein, nicht? Schlechte Seiten, schwache Seiten. Nee, was hast du?
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hoffe nicht, dass ich habe schlechte Seiten.
Nein. Aber ich habe das. So ist es
also
bei mir angekommen.
Ich meine, also, das, was du aus deiner Sicht an dir. Ich rede eigentlich immer von deiner Selbstwahrnehmung. Ich vermute, aber haben wir noch nicht drüber geredet, dass du natürlich irgendwie nicht so begeistert bist, dass du manische und depressive Phasen hast, sondern dass das etwas ist, wo du eher das Gefühl hast, das muss ich irgendwie verstecken oder so.
Ja, ja, natürlich, klar. Man will ja normal wirken oder man möchte sein Leben normal führen können.
Ja, und du hast eigentlich im Grunde das Gefühl, ich bin nicht normal.
Ja, und das ist.
Ja, und das ist ja schon. Das ist ja schon eigentlich die tiefe Basis der Selbstablehnung.
Ah, okay. Aha. Tiefe Basis der Selbstablehnung.
Darum geht es ja. Weißt du, dass du da so ein bisschen tiefer an die Wurzel gehst und dir auch die Erlaubnis gibst, manchmal depressiv und manchmal manisch zu sein. Dass das zu deinem Leben dazugehört. Weißt du?
Ja. Ich kann das verstehen. Okay. Die Erlaubnis zu geben,
Erlaubnis.
So zu sein, ja.
Mit allem, was du
mit allem, was man hat drumherum, ja.
Mit allem, ja. Ne? Also auch dazu ruhig mehr stehen zu dürfen, zu sagen, ich habe manchmal diese depressiven Phasen.
Ja.
Versuchst du die immer zu überspielen?
Ja, natürlich, man versucht es zu überspielen. Das kostet natürlich sehr viel Kraft, ja. Und man versucht halt.
Versuch mal ich zu sagen, Timon.
Ja, ich sage immer Mann. Natürlich. Ich versuche einfach, so normal wie möglich zu sein, auch wenn es schwerfällt. Ich merke das natürlich auch. Mir fällt es schwerer, Gespräche zu führen, ja, Konversationen zu führen. Die Energie ist einfach nicht da. Man ist viel müder im Leben. Und es fällt mir einfach viel schwerer. Aber ich versuche es zu überspielen. Und es kostet sehr viel Kraft, ja.
Was wäre, wenn du es nicht überspielen würdest, sondern wenn du einfach dir den Raum nehmen würdest, zu sagen, ich brauche halt diesen Rückzug, ich will mich nicht immer so anstrengen. Was wäre denn?
Ja, dann habe ich Angst vor Konsequenzen, ja, weil dann würde es heißen, es ist ja immer, es tut mir leid, ich bringe die Leistung nicht, egal wie, wo, oder die Performance nicht in der Beziehung, und habe dann Angst vor der Ablehnung, ja. Und es ist wirklich eine Angst, es ist eine tiefe Angst in mir.
Das glaube ich, ja. Und die Angst vor der Ablehnung kommt, weil du es so erlebt hast bei deinen Eltern?
Richtig, ja. Das wird so sein, ist so, ja.
Ist ja deine Realität.
Ja, ja, ja.
Also müsstest du eigentlich so die Erfahrung machen, auch wenn ich meine depressivere Phase habe und mich ein bisschen mehr zurückziehe, dass die Bindung aufrechterhalten bleibt, dass ich nicht allein gelassen werde.
Ja, ich würde mir da, ich würde mir da halt mehr wünschen, mehr Unterstützung, ja, aus dem Drumherum, dass man hochgezogen wird und sagt, ja, es ist auch nicht so schlimm, dass es dir jetzt mal schlecht geht oder dass du jetzt mal keine Kraft für das oder jenes hast, ja, zu machen, was das allgemeine Leben betrifft oder so, ja, das ist einfach gut so. Die Unterstützung, ja, würde mir schon viel helfen.
Das glaube ich dir sofort, weil du dadurch ja eigentlich in der Bindung bleibst. Timon hat ja eben erzählt, dass er äußerlich so scheinbar in der Verbindung bleibt, aber innerlich eigentlich in den Rückzug geht und äußerlich eine Fassade aufrecht erhält, die er innerlich aber gar nicht so spürt. Also er versucht eigentlich, seine Symptomatik zu überspielen. Und das ist insofern problematisch, als vor allem die Bindung immer das heilsame Element ist in allen psychischen Störungen, beziehungsweise die Bindung, die Beziehung auch immer mit eine wesentliche Ursache ist, warum man überhaupt eine psychische Belastung oder sogar eine psychische Erkrankung überhaupt entwickelt. Am Ende geht es immer darum, dass die Menschen zu wenig Verbundenheit spüren. Zum Beispiel Timo bei seinen Eltern hat ja immer nur Verbundenheit gespürt, wenn er irgendwie Leistung gezeigt hat, wenn er funktioniert hat. Also er hat sich nie mit seinem ganzen Wesen so richtig verbunden gefühlt. Und das ist eine echte psychische Belastung für ihn, die wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit seiner bipolaren Erkrankung steht. Und die Heilung liegt umgekehrt auch immer in der Bindung. Das heißt, in dem Moment, wo wir gute, sichere Bindungserfahrungen machen, die vielleicht auch im Kontrast stehen zu den mangelnden Bindungserfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, liegt da immer ein ganz, ganz großes Stück der Heilung. Das heißt, auch bei traumatisierten Menschen, bei allen, die psychisch belastet sind oder in einer psychischen Problematik sind, war sowohl oft der Mangel an Verbindung und Verbundenheit in der Kindheit die Ursache für die späteren Probleme im Leben, aber in einer guten Bindung und Verbundenheit besteht eben auch die ganz große Chance auf Heilung. Und deswegen wäre es ganz toll, wenn der Timo es schaffen könnte, mit seinen Problemen, die er hat, in einer echten Verbindung zu bleiben. Denn da besteht für ihn die Chance auf Heilung. Du isolierst dich ja selbst, indem du es versuchst zu überspielen. Mhm. Ja? Weil damit zeigst du ja irgendeine Fassade von dir, aber du bist dann ja im Innersten gar nicht verbunden in dem Moment.
Mhm. Ja, bin ich nicht, ja.
Also das würde doch eigentlich, wenn du auch sagst, das würde mir so helfen, das würde doch für deine neue Beziehung bedeuten, einfach mit offenen Karten zu spielen, oder? Zu sagen, ich habe manchmal diese Phasen und mein größter Wunsch wäre, du könntest mich dann unterstützen.
Ja, das ist auch meine Idee, die ich habe, die ich auch versuche umzusetzen. Natürlich auch immer offen mit der Erkrankung umzugehen oder mit dem umzugehen und auf das Verständnis zu hoffen. Ja, das ist auch momentan so der Fall, was mich auch wiederum freut und mir mehr zeigt, okay, ich kann so sein, wie ich möchte, wie ich bin, auch Schwäche zeigen und ich habe dieses Verständnis. Oder diese Unterstützung von der anderen Seite. Und das hilft schon sehr ungemein, ja.
Genau, also ich finde,
empfinde ich so, ja.
Das ist auch so. Also die Verbindung ist das A und O. Und ich denke, dass du da einen ganz richtigen Weg gehst, nämlich deine Freundin mit ins Boot zu holen und auch zu sagen, da wo du Unterstützung brauchst, und nicht versuchen, das immer nur zu überspielen, dich dann massiv selber unter Druck setzt. Und zwar so unter Druck, dass du dich dann selber irgendwann aus der Beziehung zurückziehst.
Mhm. Ja. Ja.
Sondern versuch mit den Teilen, die ja auch zu dir gehören, dass du eben manchmal depressiver oder manischer bist, trotzdem in Verbindung zu bleiben. Mit dir selber, dass du das bei dir selber nicht so ablehnst, sondern zu sagen, hallo, da ist die Stimmung wieder. Hallo, Depression, da bist du gerade wieder, ne? Schauen wir mal, wie wir diesmal miteinander klarkommen. Also, dass du auch mit dir selber in Verbindung bleibst und aber versuchst, so weit offen zu bleiben mit deiner Freundin zum Beispiel, dass auch sie mit dir in Verbindung bleiben kann, dass du dich nicht so verschließt.
Ja. Also so ist mein Plan, so möchte ich das unbedingt machen. Und ich bin auch froh, dass ich momentan jemanden habe, der auch da Verständnis und Interesse oder Interesse und Verständnis für so eine Situation zeigt, weil ich mir immer Gedanken gemacht habe, dass es einfach schwer ist, so jemanden zu finden, der dafür Verständnis hat, dachte ich, ja. Ja, es ist nicht so ganz einfach.
Dachtest du? Nee,
Dachte ich,
denkt man ja oft, wenn man so, das ist was ganz wichtig, das denkt man ja oft, wenn man das Gefühl hat, ich genüge nicht, dann denkt man ja immer und macht sich da irgendwelche Fantasien, was die anderen von einem wollen und was die erwarten und ist dann komplett erstaunt, wenn man es mal anders macht, dass das ja gar nicht so ist, dass viele andere Menschen da draußen sind, die durchaus ein Verständnis haben. Für depressive Geschichten, für dass man mal nicht funktioniert und. Weil das sind ja alles zutiefst menschliche Themen, die uns ja alle verbinden.
Ja, richtig. Ja, das ist auch eine gute Erkenntnis für mich, ja, muss ich sagen.
Ich würde gerne noch mal ein Thema ansprechen, was ja bei psychischen Erkrankungen und auch gerade bei bipolaren Störungen oft eine Rolle spielt und was für dich ja auch ein relevantes Thema gerade in diesem Zusammenhang mit Beziehungen sein könnte, weil du eben auch gesagt hast, du versuchst das immer zu verstecken. Das ist ja oft auch schambehaftet. Mhm. Also nach einer manischen Episode, dass man sich schämt oder wenn man einen depressiven Einbruch hatte, dass man sich schämt.
Ja, ja.
Kennst du das?
Ja, das kenne ich auch, ja, wenn es jetzt mal eine manische Phase war, wo man denkt, okay, da war man mal ein bisschen wieder drüber gewesen, zu enthusiastisch, ja, es ist ja auch so, dass das auch Personen merken, ja, wenn man mal ein bisschen manischer ist, oder es ist ja auch klar, und das ist auch schambehaftet, weil ich das manchmal auch am Feedback merke, ja, dass Personen dann merken, da ist doch was und ich schaffe es nicht, das zu überspielen. Ja, und das ist bewirkt, also löst einen Scham in einem aus, ja.
Mhm. Wobei ich den Eindruck habe, wir sind jetzt auch nicht auf die Auswirkungen, also wie sich das bei dir symptomatisch zeigt, nicht tiefer eingegangen. Ich habe aber, so wie du erzählst, höre ich so raus, dass das eher so ein bisschen hypoman ist, also nicht so krass, sondern dass das so nicht so krasse Ausschläge bei dir hat.
Ja, ja, nicht so krass manisch, das muss man sagen. Es sind hypomanische Phasen, ja. Also das ist auch so auch mal diagnostiziert worden. Der Wortlaut, der sagt mir schon was, ja.
Ja, genau.
Was sagst du?
Also ja. Hypoman heißt, um unsere Hörer ins Boot zu holen, man ist eine Spur wieder zu lustig, eine Spur zu unternehmenslustig, man schläft ein bisschen zu wenig, ist mal gut drauf,
Ja, ja.
Eigentlich ist das ein geiler Zustand. Ich glaube, wenn man sehr frisch verliebt ist, das kommt dem Zustand relativ nah, also hypoman, ne?
Absolut. Ja.
Während in einer krassen Manie, das geht dann noch viel weiter.
Ja.
Das geht ein bisschen zu Wahnvorstellung. Also das ist ja dann auch bei dir gar nicht so ein ganz ausgeprägtes Krankheitsbild.
Richtig, genau, ja.
Und in den depressiven Phasen scheinst du auch nicht so völlig abzustürzen. Also ist auch nicht schwer, depressiv zu sein.
Nee, es hält sich alles noch im Rahmen. Und das macht die Situation auch wieder so schwierig, weil, das wollte ich auch noch sagen, ja, weil eigentlich ist man fast normal, aber auch mit bisschen Krankheitsbild behaftet. ist man jetzt zu den normalen oder zu diesem Krankheitsbehafteten. Also man ist nicht so krank, dass man jetzt weg vom Leben ist. Also man ist so in zwischendrin, in so einer Schwebe, ja. Und das macht die ganze Sache auch ein bisschen kompliziert.
Ja, oder man lässt einfach die Pathologie da raus und behandelt das gar nicht so sehr als Erkrankung, sondern als einen Persönlichkeitsstil.
Ja, ist so, ja.
Bist, bei dir ist dann halt der Pegel ein bisschen größer als bei anderen Menschen, zwischen gut drauf und mal schlecht drauf sein.
Ja, genau.
Das einfach ein bisschen entdramatisierst auch für dich.
Ja, das kann ich schon. Ich kann das schon ein bisschen, muss man ein bisschen entdramatisieren, ja, genau. Aber leider ist es so, dass halt doch die Menschen merken, ein bisschen stimmt was mit ihm nicht, aber genau.
Was wäre denn, wenn du ganz offen damit umgehst, zu sagen, oh, ich bin im Moment wieder so ein bisschen hypoman drauf, dürft nicht alles so ernst nehmen?
Ja, Ja, also fühle ich auch, kann ich machen. Also ich hätte kein Problem damit. Also ich versuche auch offen damit umzugehen. Das ist jetzt, kann man schon, also das ist ein guter Ansatz eigentlich, einfach das auch von sich selber anzusprechen.
Ja? Genau. Ja. Damit stellst du wieder ein Stück Kontrolle her, weißt
ja,
du?
Ja, richtig. Ja, dass man selber das sagt. Ja.
Genau, wenn man es selber sagt, dann zeigt das ja auch Reflexionsniveau und dann, okay, dann wissen die Leute Bescheid oder man kann auch, wenn du jemanden hast, zum Beispiel bei der Arbeit, mit dem du nicht besonders gut verstehst, ja, dass du dem sagst, ey, wenn du merkst, ich gehe wieder drüber, dann ne, schlag mir mal, also bildlich gesprochen, ein bisschen auf die Finger oder so. Ne?
Ja.
Weil wenn man selber so identifiziert ist in diesem Zustand, merkt man es ja nicht selber immer so 100%.
Ja,
ne? Du kannst das auch sagen, dann sag mir mal Bescheid oder ne? Also man kann das Umfeld da auch durchaus mit einbinden.
Ja, das stimmt. Ja, finde ich. Ja, es ist ein guter Tipp. Dadurch hat man Selbstkontrolle, man spricht selbst an, anstatt wenn man überlegt, ja, die merken jetzt auch wieder, dass ich ein bisschen drüber bin oder auch mal gar nichts schwätze. Ja, der redet heute gar nichts, ja. Jetzt hat er wieder seinen ruhigen Tag oder wie auch immer, ja.
Ich glaube, je transparenter du das machst.
Das stimmt, da bin ich noch nie so drauf gekommen, einfach zu sagen, ach, ich bin heute nicht gut drauf.
Ja, dann nimmst du dir wahnsinnig viel Druck raus.
Ja.
Nämlich diesen Druck immer überspielen zu müssen, immer performen zu müssen. Und genauso offen würde ich auch in der Beziehung damit umgehen.
Ja, ja.
Und wirklich für dich einfach ganz daran arbeiten, dich mit allem, was zu dir gehört, zu mögen. Das würde bedeuten, dass du dich da wirklich auch von den Botschaften deiner Eltern distanzierst.
Ja.
Ich denke, die hatten die gute Absicht, dich bestmöglich fördern zu wollen.
Denke ich auch. Ja,
und die haben dich bestimmt geliebt, aber ihre Botschaften sind einfach schräg rübergekommen.
Ja.
So, und deswegen hast du jetzt immer diesen Druck und denkst immer, du müsstest performen und jetzt kommt noch dieses leicht hypoman-depressive hinzu und dann denkst du irgendwie, mit mir stimmt was nicht, ich bin der Fehler, ich muss mich verstecken, ich muss mich überspielen, sonst verlässt mich dann auch meine Freundin oder so.
Ja.
Und das so Step by Step, das wird nicht so ganz von heute auf morgen sein, aber das wäre meine Idee für dich, welchen Weg, also die Richtung von deinem Weg, immer mehr lernst, dich zu entspannen und zu sagen, so bin ich eben. Also immer mehr so richtig zu dir kommst, zu sagen, das gehört eben zu mir. Das heißt ja nicht, dass man trotzdem weiter an sich arbeiten darf. Das ist ja eine sehr gute Idee, dass du sagst, ich habe eigentlich nie richtig Konflikt gelernt, also versuche ich das jetzt mal zu lernen, wie man gut Konflikte anspricht. Das ist ja völlig okay. Aber trotzdem in so eine mehr Grundhaltung zu kommen, dass du dich magst.
Ja.
Mit allem, was zu dir gehört. Und nicht unter der Bedingung, dass du eine perfekte Performance ablieferst.
Ja, das in diese Position muss ich kommen, ja. Das muss ich mir einfach mehr sagen, das ist richtig, ja.
Sagen,
einfach mehr sagen, fühlen.
Atmen, fühlen, sagen, ja, so ist das jetzt eben.
Nee,
so diese radikale, im Grunde genommen, Selbstannahme zu sagen, so ist das jetzt eben. Und das gehört auch zu mir. Das ist okay.
Ja,
und das darf
sich selbst
sein.
Annehmen, eine innere Freiheit spüren. Das sind gute Punkte.
Also da, ne? Also, wirklich, das gehört auch zu mir und das ist okay so. Und das darf sein und das ist immer so, das tut immer so gut, wenn man das so mit dem Atmen verbindet, weil der Atem dann entspannt sich der Körper so direkt.
Ja, das ist ja auch prinzipiell durch die Atmung nimmt man sich den Druck, der ja eigentlich auch auf dieser Brust lastet.
Genau.
Ja, so fühle ich das, ja.
Sind damit deine Fragen beantwortet, beziehungsweise wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen. Du hattest ja so ein paar Fragen.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, laut drüber nachdenkst, hast du jetzt etwas mehr Orientierung? Also wenn du nochmal sagst, mit welcher Frage du hier angereist bist.
Ja, genau. Also eine Beziehung ohne Angst zu führen. Aber das zeigt mir einfach, du hast mir einfach gezeigt, habe ich erfahren, einfach der Punkt, einfach sich anzunehmen, wie man selber ist, für einen selber. Und auch der Punkt, einfach dieses offene, Äußern von Situationen, wie man ist, ob man gut drauf ist, ob man schlecht drauf ist. Ja, dieses Kommunizieren gibt einem auch wirklich die Kontrolle, das hilft. Also das werde ich auch mal so anwenden. Ja.
Vor allen Dingen führt es dazu, dass du nicht mehr so viel schauspielen musst.
Richtig, genau. Weil das will ich mir auch ein bisschen nehmen, ja, dass es nicht mehr so ist. Und egal, ob es jetzt auf der Arbeit ist oder auch in der Beziehung oder gerade in der Beziehung, gerade mit einer Partnerschaft, mit einer Freundin, das offen zu kommunizieren, ja, werde ich so umsetzen, absolut, ja.
Ja, nimm sie mit ins Boot.
Ja, und da fühle ich mich eigentlich auch ganz gut.
Dann brauchst du dich nämlich nicht verstellen, dann brauchst du nicht so performen. Also deine Anfangsfrage war ja, habe ich irgendwie Bindungsangst oder ist das so eine Folge, dass ich so ein bisschen bipolar bin?
Ja.
Bindungsangst ist ja ganz oft nichts anderes, als dass man sich zu viel unter Druck setzt, weil man das Gefühl hat, so wie ich wirklich bin. Bin ich nicht okay.
Ja.
Und dann setzt man sich unter Druck und irgendwann wird einem alles zu viel und dann flüchtet man aus der Beziehung.
Richtig.
Und du hast da so ein bisschen unsicheren Bindungsstil wahrscheinlich von zu Hause. Also dieses tiefe Gefühl, ich darf ich sein und werde geliebt, das haben dir deine Eltern leider nicht geschenkt. Und dadurch baust du dir da halt immer wieder Druck auf und den trägst du dann auch in deine Beziehung mit rein. Und deswegen, je weniger Druck du dir machst, desto freier fühlst du dich und desto besser wird auch die Beziehung gelingen. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich selbst mehr magst und annimmst und sagst, ich darf so sein. Weil sonst müsstest du ja immer wieder zu dem Ergebnis kommen, nein, ich darf nicht so sein, dann werde ich nämlich verlassen, wenn ich nicht bin.
Da ist
dein Teufelskreislauf.
Ja, genau.
Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, Schritt für Schritt dir immer mehr die Erlaubnis zu geben, dass du sein darfst. Und zwar mit allem, was zu dir gehört.
Ja. Ja, das muss ich einfach ein bisschen mehr umsetzen. Ja, ja.
Fühlen vor allen Dingen.
Und fühlen vor allem. Okay. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Den werde ich annehmen von dir.
Schön.
Gerne, ja.
Bist du eigentlich irgendwie in psychologischer Behandlung oder machst du alles mehr du selbst?
Ich sollte vielleicht in psychologische Behandlung, ja. Bring es aber irgendwie nicht zustande, wie eine Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie anzufangen. Ansonsten betreut mich ein Psychiater, was die Krankheit angeht, aber das sieht man sich ja nur alle Vierteljahr.
Da geht es ja nur um Medikamente.
Medikamente prinzipiell und momentane Stimmungen, ob alles so funktioniert. Aber das ist auch noch ein Punkt, den habe ich noch nicht geschafft umzusetzen. Ja,
das könnte dich halt unterstützen auf diesem Weg der Selbstannahme.
Glaube ich auch.
Darum geht es ja. Das ist auf jeden Fall für dich, denke ich, der richtige Weg.
Ja, nee, das werde ich mir zu Herzen nehmen, genau. Und vielleicht auch wirklich mal das in Angriff nehmen, dann auch eine Therapie, ja. Ja, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man Termine schwierig findet, ja, oder den richtigen Therapeuten, aber ja, das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Ja.
Okay, dann danke ich dir sehr für das Gespräch.
Ja, danke schön, danke auch, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war's mal wieder mit Stahl, aber herzlich heute mit Timon. Ich habe mich gefreut über seine Offenheit und ich fand, dass er so seine Zusammenhänge sehr gut reflektiert hat. Und wie so oft läuft es eben darauf hinaus, dass es immer wieder doch das Epizentrum, dass man in eine gute Verbindung mit sich selber kommt, dass man sich annimmt mit seinen Schwächen und nicht nur unter der Bedingung, dass man perfekt ist. Und je mehr man in Verbindung mit sich selbst kommt und in Frieden und in die Annahme mit sich selbst kommt, desto besser gelingt es auch mit den Beziehungen. Ich habe aber das Gefühl, dass der Timon da auf einem wirklich guten Weg ist und ich bin eigentlich ziemlich hoffnungsfroh, dass der Timo es schaffen wird, sich immer mehr selbst anzunehmen und dann auch endlich mal ein langfristiges Glück in einer Liebesbeziehung findet. Dann bis zum nächsten Mal, eine Steffi.
Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung an Groß.